ARD. Hi, mein Name ist Julia Dehmann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Diesmal für Ofenlachs mit Salat. Das ist nicht nur anti-entzündlich, sondern auch richtig lecker.
Die Ernährungsdocs. Ein Podcast vom NDR.
Dieses Versagen des Körpers, das macht einen traurig.
Das hat Bodo Kröger in der Fernsehsendung der NDR Ernährungsdocs gesagt. Mit Versagen des Körpers meint er seine entzündeten Gelenke. Bodo hat nämlich Rheuma. Das heißt, er hat Schmerzen in der Hüfte, in den Knien, in den Füßen, in den Händen. Und morgens nach dem Aufstehen ist es am schlimmsten. Die ersten anderthalb Stunden des Tages sind seine Gelenke einfach komplett, ja, fast wie unbeweglich.
Das ist die typische Morgensteifigkeit bei Rheuma. Da kommt man kaum in die Gänge. Das schränkt total ein.
Das kann ich mir richtig vorstellen. Das ist übrigens Dr. Matthias Riedel. Schön, dass du heute wieder bei mir im Studio bist. Du bist ärztlicher Direktor des von dir gegründeten Medikum Hamburg, bist Ernährungsmediziner, Diabetologe und vielen als NDR-Ernährungsdoc bekannt. Hi.
Hi, Julia.
So, bevor wir jetzt mehr über Gelenke und vor allem auch über Bodes Geschichte reden, was hast du mir diesmal zum Probieren mitgebracht? Das sieht irgendwie aus wie Pudding und dann noch zwei Schälchen, einmal mit Leinsamen und einmal mit Chiasamen.
Genau. Daraus kann man sich so einen Pudding machen. Diesen hier. Und hier siehst du den Pudding daraus, also aufgelöst von die Samen, aufgelöst. Diese Samen haben eins gemeinsam. Sie enthalten anti-entzündliche Omega-3-Fettsäuren. Unter den Pflanzen sind das sozusagen die beiden Top-Lieferanten von ALA, Kurzform von Alpha-Linolensäure. Eine kurzkettige Omega-3-Fettsäure. Sie ist essentiell, das heißt eben lebensnotwendig. Und die müssen wir mit unserer Nahrung aufnehmen.
Leinsamen, das riecht hier gerade so richtig schön nussig in diesem Pudding. Die gelten ja als heimisches Superfood, ne?
Ja, zu Recht, denn die liefern nicht nur eine große Portion Omega-3-Fettsäuren, sondern sind auch eine gute pflanzliche Proteinquelle. Das haben viele gar nicht so auf der Rechnung. Außerdem haben sie jede Menge Ballaststoffe, super für die Darmgesundheit. Sie enthalten schleimbildende Stoffe, die unterstützen auch noch die gereizte Darmschleimhaut. Allerdings ist die Schale der Leinsamen sehr hart. Deswegen sollten sie geschrotet sein, wenn man die Samen quellen lassen will. Und zwar möglichst frisch geschrotet wegen ihrer empfindlichen Omega-3-Fettsäuren. Die oxidieren nämlich schnell an der Luft.
Das kann man ja auch mit einer Kaffeemühle machen oder mit so einem Mörser, ne?
Ja, genau.
Haben wir hier auch stehen,
ja.
Genau. Aber wie mimosenhaft diese gesunden Fette sind, das haben wir schon mal in Folge 15 besprochen. Wer da noch mal genauer reinhören will, das ist nämlich wirklich, genau, deshalb soll man die relativ frisch roten und nicht so lange geschrotet stehen lassen. Leinsamen gibt es ja inzwischen aber auch in jedem Supermarkt. Ich finde, die kann man wunderbar irgendwie als Topping nutzen, aufs Müsli oder auf so ein Brot mit Frischkäse drauf irgendwie.
Ja, absolut super. Oder auch im Brot eingebacken. Nur ganz wichtig, und deshalb sollten wir beide jetzt erstmal einen Schluck Wasser nehmen. Immer ganz viel trinken. Weil die Samen nämlich stark quellen. Sonst kann es Verdauungsprobleme geben. Das gilt übrigens für die Chiasamen erst recht. Die quellen extrem auf. Wenn du so Chiasamen in so ein Glas tust und Flüssigkeit dazu, dann wird es nachher eine pumpige Masse, wenn du zu wenig Flüssigkeit dabei hast. Und fehlt das Wasser, ergibt sich nämlich eine richtig zähflüssige Masse und die kann dann sogar Verstopfung machen.
Ja, ich kenne das vor allem so als diesen Chia-Pudding, wie wir den auch hier haben. Das geht auch richtig gut. In Milch oder in Pflanzendrink kann man das einweichen lassen und dann wird das so richtig Gelee-artig, irgendwie so gelartig so ein bisschen. Mhm. So, ja, fast wie
wie Milchreis, ne? Also sehr fester Milchreis irgendwie. Mhm. Die Chiasamen muss man aber nicht mahlen, ne?
Nein, das muss man nicht. Man kann das gemahlen, roh, eingeweicht, alles ist möglich. Im Gegensatz zu Leinsamen müssen sie nicht aufgebrochen werden, damit der Körper sie vollständig nutzen kann. Außerdem sitzen die schleimbildenden Ballaststoffe quasi außen an der Schale. Aber am Ende ist es immer gut, Lebensmittel gut, langsam und gründlich zu kauen. Das vermehrt einerseits die Wirksamkeit und steigert natürlich den Genuss. Ja, die inneren Werte von Chiasamen sind ganz, ganz ähnlich wie die von Leinsamen. Also reichlich Omega-3, dazu gut 20% Proteine, viele Mineralstoffe und Spurenelemente. Man kann je nach Geschmack und Portemonnaie natürlich variieren, welche Samen man nutzt.
Ja, die Chiasamen, die sind natürlich ein bisschen teurer, sind ja auch nicht so ganz heimisch bei uns. Nachhaltiger sind natürlich die heimischen Leinsamen.
Ja, und noch was Wichtiges. Bitte nicht übertreiben. 20 Gramm Leinsamen oder 15 Gramm Chiasamen pro Tag reichen. Mehr sollten es nicht sein.
Okay, warum, wenn das doch so ein Superfood ist?
Ja, weil bei der Überdosierung die guten positiven Wirkungen nicht mehr überwiegen. Das kennen wir auch von anderen Lebensmitteln, zum Beispiel Kaffee. Das kann zu Darmbeschwerden kommen und bei Leinsamen sollten es auch nicht mehr als 20 Gramm am Tag sein. Leinsamen speichern Schwermetalle und enthalten Vorstufen von Blausäure. Nur als Beispiel. Ja, deshalb da die Grenze einhalten.
Es ist ja wie so oft, ne, die Dosis macht's dann am Ende.
Ja.
Wer mehr Infos zu Lein- und Chiasamen haben möchte, wir verlinken natürlich auch ein paar Infos dazu in den Shownotes und auch das Rezept für diesen leckeren Pudding. In der Sendung hat Bodo Kröger den Tipp von euch mitbekommen, solche eben kleinen Powerkörner hier täglich beim Frühstück einzubauen. Omega-3-Fettsäuren, die haben bei ihm eben eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Und wir gucken uns jetzt mal seine Geschichte aus der Fernsehfolge genauer an.
Die Ernährungsdocs-Akte.
Als Bodo Kröger zu euch aufs Praxisboot kam, da war er 59 Jahre alt, wohnt in Hamburg mit seiner Frau. Sein Sohn ist schon erwachsen und er hat seine Arbeit als Vertriebsleiter dann auf 30 Stunden reduzieren müssen, weil mehr einfach nicht drin war. Mehr haben seine Gelenke nicht zugelassen, denn am Abend hat er sich immer so richtig aufgebraucht gefühlt.
Ja, das kann ich gut nachempfinden. Und das Schreckliche ist, trotz starker Rheumamedikamente und trotz täglich Cortison, in hoher Dosis sogar, hat er weiter unter Rheumaschüben und Schmerzen gelitten. Lange Strecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad konnte Bodo Kröger kaum meistern, weil seine Gelenke dann angeschwollen sind. Horror.
Ja, und trotzdem ist er immer tapfer aufs Rad gestiegen. Er wollte das irgendwie auch nicht so richtig wahrhaben, aber es hat ihn schon ziemlich belastet.
Es dauert halt, bis die Bewegungen wieder geschmeidig sind. Also man fühlt sich steif und bewegt sich eben nicht gern.
Ja, und du musst dir vorstellen, wenn dann noch ein akuter Schub dazukommt, kann es selbst schon schwierig werden, allein ein Brot zu schmieren oder die Schuhe zuzubinden. Jeden Morgen muss der überhaupt erstmal in die Gänge kommen.
Ja, und dann habt ihr die Aktivität der Erkrankung mal bestimmt. Das hat Bodo dann wirklich schockiert, denn obwohl er massive Beschwerden hatte, war ihm anscheinend irgendwie gar nicht so richtig klar, wie stark seine Beschwerden eigentlich sind, ne?
Ja, wichtig ist natürlich gerade bei so einer Erkrankung auch die Akzeptanz. Genau das war in seiner Rheumapraxis noch nicht gemacht worden. Aber man kann das mit dem DAS-28-Wert einordnen. Dafür werden die schmerzenden Gelenke abgefragt und es wird nach akuten Schwellungen abgetastet und zusammen mit dem Entzündungswert CRP berechnet sich das Ergebnis. Gut wäre ein Gesamtwert unter 3,2 und Bodos Wert lag bei 5,99. Er hatte ein massiv aktives Rheuma und brauchte dringend Unterstützung, um das Wüten dieser Erkrankung zu stoppen. Ernährungstherapie wird von vielen Rheumapraxen noch immer nicht eingesetzt, obwohl die Leitlinien deutliche Hinweise dazu liefern und auch die Rheumaliga das empfiehlt. Es sollte eigentlich Standard sein.
Ja, und dann habt ihr euch sein Ernährungsprotokoll vorgenommen. Was habt ihr da entdeckt?
Also in Bodos Ernährungs- und Symptomtagebuch haben wir gleich so einige Ansätze gesehen, um seine Schmerzen zu reduzieren. Denn die Entzündung, die hat er im wahrsten Sinne des Wortes angefüttert. Viel Schweinefleisch, viel Zucker, Brot, Backwaren und Franzbrötchen.
Ja, ich weiß, da bist du nicht so ein Fan von.
Deshalb habe ich es auch betont.
Ja, ich muss dir jetzt auch mal sagen, ich kaufe mir auch keins mehr, wenn ich nach Hamburg fahre. Also vielleicht mal noch so ganz, ganz selten, so ein, zwei Mal im Jahr oder so. Also du hast es wirklich geschafft.
Ja, bravo, Julia. Also ich esse auch ab und zu mal eins, das teile ich mir dann aber. Es ist halt, man muss die Häufigkeit reduzieren, ne? Tabus kennen wir ja nicht, aber es ist immer ein Stück Selbstdisziplin zu überlegen, wann gönne ich mir mal was? Und wann muss es eigentlich nicht unbedingt sein, sondern ich mache das vielleicht nur so aus Gewohnheit oder weil es eben mal da liegt, ja? Aber Menschen mit Rheuma sind hier eben sehr, sehr, sehr empfindlich. Und das muss man einfach akzeptieren, ob man will oder nicht. Bei Bodo stand im Protokoll auch an einem Tag Erdbeerkuchen, Schokoladentorte, Geburtstag des Sohnes, ist okay, ja, geschenkt. Und am nächsten Tag Rest-Erdbeerkuchen, Schokoladentorte, 3 Frikadellen. Und dann stand daneben, man kann es quasi erwarten, kann mich kaum bewegen, mächtiger Schub. Bumm. Ja. Also kein Wunder, Zucker, Weißmehl, Schweinefleisch, all das kann Entzündungen massiv fördern. Und diese Entzündungen können nicht nur die Gelenke schmerzen und schwellen lassen, die machen dann auch noch schlapp. Das ist ja wie, wenn man erkältet ist, hat man ja auch eine Entzündung. So ein bisschen kann man das damit vergleichen. Eine Autoimmunreaktion kostet eben auch Kraft. Aber das Übergewicht und besonders das innere Bauchfett sendet eben auch noch entzündungsfördernde Botenstoffe überall in den Körper. Und deshalb wirkt die Ernährungsumstellung gleich doppelt. Weniger Entzündung durch Abnahme des Bauchfetts und auch weniger entzündungsfördernde Lebensmittel.
Also hieß das für ihn, weg mit den Entzündungsförderern, weg von Fleisch und Süßkram. Jetzt nicht so ganz so leicht für eine Naschkatze wie ihn. Und bei Bodo war ja auch das Gewicht ein Thema, ne? Also das, was man mit sich rumschleppt, das geht ja auch auf die Gelenke. Und dazu muss man wissen, dass Cortison, das Bodo ja auch nehmen musste, das ist ja leider eben auch ein Trigger für Gewichtszunahme.
Ja, genau. Seine Ernährungsweise und das tägliche Cortison haben bei Bodo Kröger bewirkt, dass sein Bauchfett viel zu viel war. Das musste er dringend reduzieren, und zwar um mehr als 20 Zentimeter, um in den grünen Bereich zu kommen. Also haben wir ihm geraten, einen Tag in der Woche nur 500 bis 600 Kalorien zu essen.
Also so ein Entlastungstag.
Ja, genau. Ein Tag mit praktisch nur Gemüse, zum Beispiel morgens Rohkost, mittags gedünstetes Gemüse und dann mit einer Eiweißbeilage, zum Beispiel Fisch, und abends Gemüsesuppen. Und zwischen den Mahlzeiten reichlich trinken, kalorienfrei natürlich, also Wasser oder Tees. Aber, und das möchte ich betonen, an den anderen 6 Tagen gab's auch keinen Freifahrtschein. Da haben wir Bodo geraten, Pesketarier zu werden.
Peske bedeutet Fisch und pesketarisch heißt dann eben Fisch kombiniert mit einer vegetarischen Ernährung.
Richtig, also reichlich Pflanzliches, Gemüse, Kräuter, Gewürze, eben gerne auch Zwiebeln, Knoblauch, zuckerarmes Obst, viele Antioxidantien und besonders viele Ballaststoffe. All das sind Entzündungshemmer. Und obendrein Omega-3-reichen Fisch, Öle und Samen. Denn unser Bluttest hat ja gezeigt, dass Bodo Kröger ganz, ganz schlecht war mit entzündungshemmenden Omega-3-Fettsäuren.
Ja, ihr habt da diesen sogenannten Omega-Index bestimmt, ne? Darauf kommen wir später aber nochmal zurück.
Genau. Der Omega-Index sollte zwischen 8-11% liegen. Der lag aber in Bodo Krögers Fall bei 3,98, also eine massive Unterversorgung. Und das ist in seinem Fall besonders schlecht. Das musste er unbedingt ausgleichen, um die Entzündung in den Griff zu bekommen. Und dafür brauchte er nicht nur das pflanzliche Omega-3 aus Lein und Chiasamen, sondern vor allen Dingen auch die langkettigen Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA. Naja, und die finden sich vornehmlich in Fisch oder alternativ mit Ölen mit dem Zusatz DHA und EPA, sogenannte Algenöle.
Okay, ich fasse das nochmal zusammen. Ne? Entlastungstag, Schluss mit Naschkram, Weißmehl, Wurst und Schweinefleisch. Dafür aber Fisch, viel Gemüse, zuckerarmes Obst und die Omega-3-Zufuhr kräftig hochdrehen. Schon ein stabiles Programm für Bodo.
Ja, das war's. Das stimmt. Aber mich hat echt beeindruckt, wie konsequent er daran gegangen ist. Rotes Fleisch, Brot, Süßes hat er richtig sogar ganz gestrichen. Stattdessen gab es regelmäßig Fisch und nur ab und zu ein bisschen Hähnchen. Montags ist sein Kalorienfastentag geworden. Also Für ihn war das der richtige Weg, das so radikal zu machen, weil vielleicht auch seine Erkrankung einfach radikal ist.
Das kann ich mir vorstellen. Und ich fand aber auch diesen Montag als Fastentag so eine Regelmäßigkeit und dann eben Montag als so extra gesunder Start in die Woche. Gerade wenn man sich ja vorstellt, am Wochenende, das ist ja eher mal so die Zeit, wo man über die Stränge schlägt. Also ist bei mir zumindest so. In der Sendung hat er dann auch erzählt, dass er jetzt eben Chiasamen zum Frühstück isst und jeden Morgen langkettige Omega-3-Fettsäuren einnimmt als Nahrungsergänzungsmittel.
Ich war schon sehr geplagt mit meinem gesundheitlichen Zustand. Und ich habe mir gesagt, wenn das Leben mehr Qualität für mich haben soll, dann muss ich das tun. Und das ist eine unheimliche Motivation.
Toll, ne? Und er hat das dann durchgezogen und es hat gewirkt. Und das ist der entscheidende Erfolgsfaktor für ihn gewesen. Er hat es verstanden, er weiß, was man tun soll. Nach gut 2 Monaten hat er schon gemerkt, da tut sich was bei der Rheumaerkrankung. Die war nicht mehr so präsent, keine großen Schübe mehr. Und er hat aber schon mal die Cortisondosis halbiert von 10, das ist richtig, richtig viel, auf 5 Milligramm täglich. Natürlich in Absprache mit seinem Rheumatologen. Das muss man mal mit einem großen Ausrufungszeichen versehen.
Ja, und als er dann zum Abschlusscheck zu euch kam, da war er auch selbst von sich beeindruckt und sah ganz, ganz anders aus.
Ja, wirklich sensationell. Minus 21 Zentimeter Bauchumfang, 20 Kilo weniger auf der Waage. Ein Wahnsinnsergebnis. Und das muss man sagen, unter Cortison. Cortison muss also nicht immer dick machen. Es kommt drauf an, wie und was man isst. Aber dieser Schlankheitsgewinn durch seine Ernährungsumstellung, das war quasi ein angenehmer Nebeneffekt, natürlich auch weniger Belastung für seine Gelenke. Denn vor allem wollte Bodo Kröger ja die Schmerzen loswerden.
Und das hat auch richtig gut geklappt, oder? Also wenn man den DAS-28-Wert beim Abschlusscheck vergleicht mit vorher?
Ja, total. Absolut. Seine Krankheitsaktivität ist extrem gesunken. Vorher lag sein DAS-28-Wert ja bei 599. Das Rheuma war sehr, sehr, sehr aktiv. Und jetzt bei sage und schreibe 2,91. Das bedeutet, die Krankheit ist inaktiv. Und das trotz reduzierter Cortisondosis. Hammer, ne?
Ja, ganz toller Erfolg. Also wirklich Wahnsinn. Und sein Omega-3-Index, wie war der?
Ja, auch seine Omega-3-Versorgung ist im grünen Bereich angekommen. Vorher lag Bodo bei 3,98, also deutlich unter dem Zielwert. Und zum Abschluss bei 10,05%.
Ich finde, er konnte da richtig, richtig stolz auf sich sein und auch erleichtert. Und das hat man ihm auch ein bisschen angemerkt.
Ich freue mich, dass ich da positiv in die Zukunft blicken kann und dass diese Krankheit schon so ein bisschen besiegt wurde.
Und dazu richtig das Lächeln in seiner Stimme auch. Das Ganze liegt jetzt schon 5 Jahre zurück und ich habe mit Bodo telefoniert, um zu erfahren, wie es ihm heute so geht.
Also im Moment geht es mir vom Rheuma-Status geht's mir gut. Also ich bin auch nach vielen Jahren, eigentlich habe ich nicht so groß was verändert an dem, was wir damals gemacht haben. Und ich fahre nach wie vor alles mit dem Fahrrad. Also ich fahre kaum Öffis, auch wenn das ein E-Bike ist, aber trotzdem, diese Bewegung tut gut.
Toll. Nicht? Er hat es wirklich toll verstanden, toll umgesetzt. Bewegung, das muss man auch nochmal hier betonen, ist nicht nur wichtig für die Ernährung der Gelenke, sondern Bewegung ist auch nochmal antientzündlich wirksam. Deshalb kann man ihn dann wirklich nur drin bestärken, bewegen, bewegen, bewegen.
Ich finde auch Bodos Geschichte, die zeigt einfach nochmal, wie viel mehr Lebensqualität man bei so einer chronisch entzündlichen Erkrankung wie Rheuma mit einer antientzündlichen Ernährung einfach erreichen kann. Ja? Also was alles dazugehört zu einer antientzündlichen Ernährung, das haben wir eben besprochen und auch schon in einigen Folgen noch mehr vertieft, besonders in Folge 27, wer da noch mal reinhören möchte. Eine bedeutende Rolle bei antientzündlicher Ernährung spielen natürlich die Omega-3-Fettsäuren. Und da steigen wir jetzt noch mal tiefer ein.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Matthias, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, dass fettarm eigentlich nicht das oberste Ziel der Ernährung sein sollte, weil unser Körper bestimmte Fettsäuren eben braucht, um zu funktionieren. Wozu brauchen wir denn genau die Omega-3-Fettsäuren?
Ja, Omega-3-Fettsäuren sind Bausteine unserer Zellmembran zum Beispiel. Sie sitzen also in der Hülle der Zelle. Körperzellen brauchen ein bestimmtes Fettsäure-Zusammensetzungsverhältnis in der Hülle, um ihre spezifischen Aufgaben optimal auszuführen. Wie gut zum Beispiel unsere Nervenzellen arbeiten, hängt auch davon ab, wie viel gesunde Fettsäuren wir in der Membran haben. Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen kindlicher Hirnentwicklung, der Entstehung von Alzheimer, Demenz und der Omega-3-Versorgung. Das ist mittlerweile gut erforscht. Studien konnten auch zeigen, dass Omega-3-Fettsäuren bei der Immunantwort eine wichtige Rolle spielen, die Abwehr stärken und Entzündungsvorgänge zum Abklingen bringen, gerade bei Rheuma.
Diese Studien, die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Es gibt ja verschiedene Omega-3-Fettsäuren, Matthias, ne? Die haben eben auch verschiedene Funktionen in unserem Körper.
Ja, im Gehirn zum Beispiel. In den Zellstrukturen ist sehr viel DHA, wenig EPA. In anderen Geweben ist das andersrum. Aber der Körper braucht in allen Geweben beide Omega-3-Fettsäuren.
Jetzt hast du ja gerade zwei Abkürzungen genannt, ne? EPA und DHA. Vorhin am Anfang hast du eben schon mal noch eine dritte genannt, ALA oder ALA. Lass uns das nochmal kurz sortieren, bitte.
Ja, bei Omega-3-Fettsäuren gibt es zwei Gruppen. Zum einen die kurzkettige Variante, die heißt Alpha-Linolensäure, kurz ALA, also ALA. Diese Fettsäure ist essentiell, das heißt, der Körper braucht diese Fettsäure, kann sie aber, klar, so ist die Definition, selber nicht herstellen. Die müssen wir deshalb mit der Nahrung aufnehmen.
ALA steckt ja in pflanzlichen Lebensmitteln, ne? Wie gerade besprochen, besonders in Leinsamen und Leinöl, in Chiasamen und Chiaöl dann.
Ja, das sind die Top-Lieferanten. Eine gute Quelle sind auch Walnüsse, Walnussöl, kaltgepresstes Rapsöl enthält immerhin rund 10% ALA. Und Hanfsamen oder Hanföl wären da noch zu nennen. Nun kann diese Alpha-Linolensäure, also die aus den Pflanzen im Körper umgewandelt werden, in die langkettigen Varianten.
Das ist dann die andere Gruppe, ne? Die EPA und DHA.
Genau. Die mit dem komplizierten Namen Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure. Wir kürzen das ab mit, ist klar, da tun wir uns beiden Gefallen mit, EPA und DHA.
Danke.
Ja, wichtig ist jetzt, diese beiden machen den Großteil der biologischen Funktionen im Körper aus.
Du hast gerade gesagt, diese langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die kann unser Körper selbst herstellen aus eben dieser kurzkettigen Alpha-Linolensäure.
Richtig, aber die Menge, die wir im Stoffwechsel selbst aufbauen können, ist gering und auch individuell sehr, sehr unterschiedlich. Die Angaben liegen da zwischen 1-2 und 10% Umwandlungsrate. Mehr ist das nicht. Das reicht also nicht, um gesunde Körperfunktionen zu gewährleisten. Deshalb müssen EPA und DHA auch mit der Nahrung zugeführt werden.
Okay, also die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die werden ja auch als marine Fettsäuren genannt, weil sie eben in Meerestieren zu finden sind. Deshalb empfiehlt ihr auch gerne den Fisch, ne?
Richtig, gute Quellen für EPA und DHA sind fette Meeresfische wie Hering, Makrele, Sardinen oder Lachs. Aber auch Süßwasserfische enthalten diese Fette, aber in geringerer Menge. Ein bisschen DHA und EPA finden wir sogar in Fleisch- und Milchprodukten, aber großes aber, nur bei artgerechter Weidehaltung von Tieren, die Gras, Kräuter und Heu fressen. Und das hat sich ja eben leider geändert durch die Zucht und die Fütterung mit Getreide und Soja. Das gilt übrigens auch für Fisch.
Das heißt, Fisch aus Aquakulturen hat kein Omega-3?
Doch, aber Zuchtfische, und das muss man im Kopf haben beim Kauf, werden zum Teil mit Getreide gefüttert. Nicht so wirklich artgerecht. Die ernähren sich nicht artgerecht von Plankton, Krebstieren und Fischlarven. Zuchtlachse schwimmen weniger und sind dadurch auch fetter als die wilden Kollegen, aber enthalten nicht unbedingt mehr Omega-3-Fettsäuren. Dafür mehr Omega-6, wovon wir in der westlichen Welt ohnehin mehr als genug aufnehmen. Insgesamt, sagen wir aber, liefern fette Kaltwasserfische, also bereits der genannte Hering, Makrele, Sardine oder Lachs, schon ordentliche Mengen an diesen langkettigen Omega-3, also EPA und DHA. Deswegen sollten sie auch regelmäßig auf den Speiseplan kommen.
Ja, viele Menschen, die essen eben wenig oder gar keinen Fisch. Laut nationaler Verzehrstudie werden hier pro Nase sogar nur 15 Gramm Fisch pro Tag gegessen. Das ist ja deutlich weniger als anderswo in Europa.
Und wer Fisch nicht essen mag oder kann, ist definitiv im Nachteil und besonders gefährdet für die Unterversorgung mit Omega-3-Fettsäuren. Wie übrigens auch alle vegan lebenden Menschen. Die müssen tendenziell supplementieren.
Woher weiß man denn jetzt, ob man gut versorgt ist? Also kann man das auch so ein bisschen über den Daumen peilen? Ist man dann auf der sicheren Seite, wenn man ein- bis zweimal die Woche Fisch isst?
Ja, also wenn du dich frisch und vielseitig ernährst mit pflanzlichen Omega-3 in der kalten Küche, dann solltest du normalerweise, sage ich jetzt mal, so gut versorgt sein. Es sei denn, dein Körper hat einen erhöhten Bedarf. Erhöht zum Beispiel der Bedarf, wenn du spitzensportlich aktiv bist oder in der Schwangerschaft. Ist klar, da wird ja ein Kind aufgebaut und da muss unheimlich viel Omega-3 ins Gehirn. Oder auch bei chronischen Entzündungen aller Art. Bevor man aber jetzt Nahrungsergänzungsmittel nimmt, sollte man auf jeden Fall erstmal den Ist-Zustand messen.
Das heißt, man sollte diesen Omega-Index feststellen lassen, so wie bei Bodo Kröger. Oder wie wird das dann gemacht?
Ja, das ist eine Laborleistung, die man bei einer ernährungsmedizinischen oder einer hausärztlich erfahrenen Praxis machen lassen kann. Leider wird diese wichtige Messung nicht von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet, wohl aber von der privaten Krankenkasse. Der Omega-3-Index ist also ein Prozentwert und gibt den Anteil an, den EPA und DHA unter insgesamt 26 Fettsäuren in der Zellmembran der roten Blutkörperchen ausmachen. Die stehen also für die Versorgung des Körpers. Er gibt damit zuverlässig Auskunft über den langfristigen Versorgungsstatus mit langkettigen Omega-3-Fettsäuren und ist auch eben repräsentativ für die Versorgung auch der anderen Körperzellen mit EPA und DHA.
Und dieser Index, der sollte ja bei 8-11% liegen, hast du am Anfang gesagt.
Ja, das ist der Normalbereich. Wir wissen aber aus weltweiten Messungen und Studien, was bei einem Omega-3-Spiegel in diesem Bereich die Lebenserwartung am größten ist. Da gibt es die wenigsten Herzinfarkte, weniger Demenz, bessere Gesundheit, auch im Mental. Und die meisten Menschen in Deutschland liegen aber deutlich drunter, im Schnitt bei 5-6%.
Ihr habt Bodo Kröger ja dann Algenöl empfohlen. Wie viel braucht man dann davon?
Die Dosis ist individuell. Wenn der Omega-3-Spiegel so niedrig ist wie bei ihm, braucht man eine ordentliche Zufuhr, um Richtung Normalbereich zu kommen. Je nachdem, wie tief der Ausgangsspiegel ist, empfehlen wir bis zu 4 Gramm kombiniertes EPA und DHA am Tag oder noch ein bisschen mehr. So viel Meeresgetier kann oder will man vielleicht gar nicht essen, um auf diese Dosis zu kommen. Und da bietet sich dann natürlich Algenöl an, eventuell eben auch als Kapsel.
Ja, Algenöle, muss man dazu sagen, das sind ja jetzt nicht Öle, die aus Algen gewonnen werden, sondern das sind Speiseöle, meist tatsächlich auch Leinöl, versetzt mit hochdosiertem EPA und DHA-Extrakt aus Mikroalgen. Das sind eben nicht die Algen, die wir jetzt vom Sushi kennen oder so sonst aus der japanischen Küche, sondern die sind wirklich sehr, sehr klein und die wachsen in speziellen Zuchtanlagen in Nährlösungen ohne Meerwasser.
Ja, oft steht das auch auf der Flasche. Algenöl ist eine rein pflanzliche Alternative für Menschen, die keinen Fisch oder Fischöl zu sich nehmen möchten. Ein kleiner Hinweis nochmal an dieser Stelle. Wer Fischölkapseln oder Algenöl einnimmt, sollte das zu einer fettreichen Mahlzeit tun oder unmittelbar danach. Also nicht morgens auf nüchternen Magen, das verpufft sonst. Und das wäre schade, denn wir können die wertvollen Fettsäuren nur gut aufnehmen, wenn der Fettstoffwechsel angekurbelt ist und die Verdauungsenzyme dafür am Start sind. Und nochmal, weil es so wichtig ist, Kapseln oder Öl in hoher Dosierung sollte man nur unter strenger ärztlicher Kontrolle und nur unter Messung der Laborwerte nehmen. Auf keinen Fall auf eigene Faust. Ich sehe das leider so häufig und dann wird gar nicht gemessen, wie hoch der Index ist. Manche Menschen nehmen diese Kapseln dann umsonst. Manche dosieren sie unter und manche fahren sie nicht drüber.
Ja, deshalb, da sagst du ja, ihr ratet zur Zurückhaltung und auch zu einer medizinischen Begleitung, wenn man das eben einnimmt. Ich habe neulich im Supermarkt auch so ein Omega-3-Öl gesehen. Ist das dann gut für mich, wenn ich zum Beispiel wenig Fisch essen würde?
Ja, die Lebensmittelindustrie hat die Omega-3-Fettsäuren natürlich sofort als Vermarktungsfaktor entdeckt. Die fügt EPA und DHA inzwischen allen möglichen Produkten hinzu. Von Küchenölen über Pflanzendrinks bis zu veganen Joghurts. Da kommen dann Mikroalgenextrakte rein. Und das erhöht erstmal den Preis für solche Produkte. Aber Vorsicht, es macht aus einem ungesunden Lebensmittel eben per se kein gesundes. Man muss sich das immer wieder genau anschauen. So sind Omega-3-Öle im Verkauf, die hauptsächlich aus billigem Sonnenblumenöl bestehen, also eher entzündungsförderndes Omega-6 liefern. Und die Dosierung von dem zugesetzten EPA und DHA einzuschätzen, ist oft schwierig.
Das bringt mich jetzt noch auf einen anderen Punkt, nämlich die Omega-Balance. Ihr sagt ja immer, damit Omega-3-Fettsäuren im Körper gut wirken können, darf die Ernährung nicht zu viele Omega-6-Fettsäuren enthalten. Omega-6 steckt zum Beispiel, du hast es gerade eben schon gesagt, in Sonnenblumenöl oder in Distelöl und richtig viel auch in verarbeiteten Lebensmitteln oder hochverarbeiteten Lebensmitteln. Was hat es denn mit dieser Omega-Balance auf sich?
Ja, also bei dieser Omega-Balance betrachten wir die ungesättigten Fette, die wir aufnehmen. Was steckt da in welchen Mengen in der Nahrung? Ist das ausgewogen? Wir verarbeiten Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren im Körper mit Hilfe desselben Enzyms. Eine These ist daher, sind alle Enzyme mit Omega-6-Fettsäuren besetzt, kann der Körper kein Omega-3 aufnehmen. Laut Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, der DGE, sollte das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren in der Ernährung dabei unter 5:1 liegen, also diesem Verhältnis. Tatsächlich liegt es in den westlichen Industrienationen aber eher bei 15:20, also 4-mal schlechter.
Das heißt, wir konsumieren hierzulande im Durchschnitt wirklich 10-20-mal mehr Omega-6 als Omega-3-Fettsäuren.
Ja, das ist wirklich ein großes Problem, nämlich ein zu viel an Omega-6. Die Zunahme chronisch entzündlicher Erkrankungen beruht nicht nur auf einer mangelnden Versorgung mit EPA und DHA aus Fisch und Algen. Sie beruht auch auf einem zu viel an Fertigprodukten, einem zu viel an Soja, Mais, Keim, Distel und Sonnenblumenöl und einem zu viel an Fleisch und Eiern aus Massentierhaltung. Das ist quasi ein System, das aus der Balance gekommen ist.
Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Omega-3-Fettsäuren, die sind für unseren Körper lebensnotwendig. Und es gibt eben zwei Gruppen davon. Und vor allem mit den langkettigen DHA und EPA sind hier in Deutschland viele Menschen unterversorgt. Besonders vegan lebende Menschen, ja, bei Menschen mit Autoimmunkrankheiten, da setzt ihr ja sogar die Omega-3-Fettsäuren als Therapeutikum, als Medizin ein und regelt damit so ein bisschen die Entzündung nach unten. Also lasst im Zweifel euren Spiegel mal messen und guckt nicht zuletzt auch, dass ihr eben auf den Speiseplan ein bisschen weniger Omega-6-Fettsäuren setzt, kocht viel frisch und nutzt gute Öle und hört zum Thema gute Öle und wie man sie nutzt auch gerne nochmal in unsere Folge 15 rein. Ich kann jetzt schon mal sagen, da muss man wirklich sehr aufmerksam zuhören, denn das ist gar nicht so leicht. Und damit sind wir jetzt aber auch schon beim Rezept angelangt. Und ja, ich bin neugierig, wie wir das jetzt machen.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Ja, Julia, dann packen wir den Korb mal aus, den ich mitgebracht habe hier. Ich habe natürlich, klar, ein anti-entzündliches Rezept und es wird ganz simpel. Wir machen Ofenlachs mit Salat. Diese Lachsfilets sind ja in weniger als einer halben Stunde fertig. Ein total schnelles Gericht.
Ja, weniger als eine halbe Stunde finde ich ziemlich schnell.
Ja, auf jeden und macht Fall, auch die Küche nicht schmutzig. Also nur mal so für...
Ja. Lachs, hast du ja gerade gesagt, liefert eben viel gut verdauliches Eiweiß und hat auch eine ordentliche Portion antientzündliche Fettsäuren. EPA und DHA, ne?
Genau. Und die Filets, die kann man auch wunderbar grillen oder praktisch ohne zusätzliches Fett im Ofen garen. Während die im Ofen vor sich hinschmurgeln, zaubert man dazu noch einen leckeren Salat. Da habe ich hier die Zutaten.
Ja, also ich sehe da gerade einen Granatapfel. Ja. Mag ich ja total gerne irgendwie. Und die gibt es ja jetzt im Herbst auch gerade frisch. Die Kerne, die schmecken so richtig... Also also fruchtig, aha, süß, bisschen sauer auch. Aha. Und ich mag das, wenn man da so drauf beißt, dass sie dann so die, ja, Flüssigkeit freisetzen.
Ja, genau.
Das finde ich irgendwie richtig cool. Und die sind ja auch super gesund, ne?
Ja, ja, sind's. Also die, ich finde, die geben dem Salat nochmal so einen kleinen Kick, so einen Fruchtkick. Und die Stoffe in dem Granatapfel, die sekundären Pflanzenstoffe, die helfen, den Blutdruck zu senken, fördern Funktionen von Gehirn, Leber und Darm. Und die kleinen rotfleischigen Kerne liefern uns Anthocyane. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die Entzündung lindern und Schmerzen einzudämmen helfen. Es gibt übrigens auch Granatapfelsaft. Mhm. Ja, der wird unter anderem bei Rheumaschmerzen empfohlen und wirkt auch gegen die Beschwerden einer Arthrose. Aber Achtung, wer regelmäßig Medikamente einnimmt, sollte Granatapfelsaft nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin konsumieren. Denn die hohe Konzentration können den Abbau von Medikamenten in der Leber verlangsamen. Ja, dadurch können die Wirkstoffe dort sich anstauen.
Okay. Viele sagen ja, wenn sie so einen Granatapfel sozusagen schlachten, dann entsteht wirklich so ein kleines Schlachtfeld in der Küche. Das sieht immer so ein bisschen aus wie so Blutbad. Aber da gibt's ja zwei, drei Tricks, wie man das auch ohne Spritzer hinkriegt. Das verlinken wir euch dann in den Shownotes. Einer ist zum Beispiel, das im Wasserbad zu machen oder so. Ne?
Ja, ja. Und für den Salat nehmen wir außerdem Rucola. Den habe ich hier, auch als Rauke bekannt. Die Blätter schmecken hier kräftig bis scharf. Sie liefern unter anderem Kalium, Calcium, Eisen, Vitamin A und C. Und wenn dir Rucola zu würzig ist oder zu bitter, dann kannst du auch Lollosalat nehmen oder im Winter Feldsalat.
Ich finde hier noch so rote Beete im Korb, ja, eingeschweißt.
Genau. Ein tolles Herbst-Wintergemüse, wie ich finde. Und auch rote Beete sind mit ihrer kräftigen Farbe natürlich reich an Antioxidantien und super fürs Immunsystem. Und für die Extraportion Omega-3 noch knackig gehackte Walnusshälften und hier noch
Walnussöl
in den Salat. Das Dressing gemixt mit so ein bisschen Zitronensaft, für den Geschmack natürlich, aber auch für Vitamin C. Dann wird das Eisen auch noch besser aufgenommen mit dem Vitamin C. Zusätzlich Olivenöl, wunderbar antientzündlich durch die sekundären Pflanzenstoffe, natürlich aus der Olive. Und wenn das alles geschnippelt und gemixt ist, dann kannst du die saftigen Lachsfilets aus dem Ofen nehmen.
Das klingt auf jeden Fall nach einem praktischen Essen, aber auch sehr, sehr lecker. Vielen Dank, Matthias, für das Rezept. Und auch für die super wichtigen Infos nochmal zu den guten Ölen. Jetzt habe ich, glaube ich, nochmal so ein bisschen auseinandergedröselt in meinem Kopf.
Das freut mich. Hat mir auch Spaß gemacht.
Das Rezept und viele weitere Infos zu Rheuma und Arthrose und entzündungshemmender Ernährung verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. All das gibt es natürlich auch auf unserer Homepage ndr.de/edocs und da findet ihr außerdem noch viele weitere leckere Rezepte der Ernährungsdocs. Oder guckt doch mal rein bei den Ernährungsdocs auf Insta. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich ganz, ganz wichtig, eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Britta Probohl und ich bin Julia Demann. Wenn ihr mehr spannende Fälle der Ernährungsdocs, gute Hinweise zur Ernährung und Inspiration für die gesunde Küche kriegen möchtet, dann abonniert doch einfach diesen Podcast. Einfach auf die kleine Glocke klicken. Ihr findet uns den Ernährungsdocs-Podcast in der ARD-Audiothek. Bodo Kröger hatte ja massive Schmerzen. Und ich bin mir sicher, dass auch die ein oder der andere von euch ab und zu mal Schmerzmittel nehmen. Vielleicht sogar regelmäßig. Oder ihr habt eher Angst, diese Tabletten zu schlucken, weil ihr nicht genau wisst, nutzen oder schaden die jetzt eher. Und euch allen kann ich dafür nur den neuen Schwerpunkt von ARD Gesund ans Herz legen. Und zwar im Web, auf YouTube und Facebook unter dem Titel Sucht und Segen, die Deutschen und ihre Schmerzmittel. Da findet ihr super wertvolle und super umfangreiche Infos dazu, wann welche Schmerzmittel geeignet sind, wann es vielleicht bedenklich wird und warum manchmal Schmerzmittel sogar Schmerzen auch verstärken können. Den Link dazu, den findet ihr in unseren Shownotes. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.